dass Trump das jetzt so feiert, als der große Deal ist complete und so, das ist halt Propaganda von amerikanischer Seite. Weil er jetzt eben auf so einem krassen Hoch ist, erwartet er eben auch, dass er auch wie ein König im Prinzip hier empfangen wird. Und da sollte man ihm jetzt vielleicht nicht querkommen, sag ich mal, ja. Mittlerweile würde ich fast sagen, sind die Ukrainer und die Europäer am besten dran, wenn es Trump im schlimmsten Fall nur egal ist. Weil dann liefert er vielleicht weiterhin irgendwie die Intelligence, also die Geheimdienstinformationen, die wichtigsten Satelliten und so weiter, die technischen Sachen, und verkauft die amerikanischen Waffen über die Europäer an die Ukraine. Das ist besser als nix.
There is a new sheriff in town.
Der Sheriff ist zurück im Weißen Haus. Donald Trump 2.0. Mehr America First, mehr Konfrontation, eine ideologische Zeitenwende.
And we are just getting started.
Journalistin Angela van Brakel analysiert Macht, Mythen und Politik im neuen Amerika. Und sie erklärt, was dieser Kurs für Europa und Deutschland bedeutet. The Wild House. Das neue Amerika verstehen.
Die USA und der Iran haben sich auf ein Rahmenabkommen geeinigt zur Beendigung des Krieges, kurz vor dem G7-Gipfel in Frankreich. Hier gehört die Frage nach der Zukunft der Straße von Hormuz zu den zentralen Themen, weil diese Meerenge wichtig ist für den Transport unter anderem von Öl, Gas und Dünger, heißt für uns Verbraucherinnen und Verbraucher. Bei dem Spitzentreffen der Staats- und Regierungschefs vor Ort sind unter anderem US-Präsident Trump und Kanzler Merz. Neben den USA und Deutschland gehören zu den G7 Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada. Außerdem ist die Europäische Union bei allen Treffen vertreten. Das Ganze vor Ort beobachtet Bastian Brauns, US-Korrespondent von T-Online. Welcome back by the Wild House, lieber Bastian. Hallo nach Evian aus Texas.
Hallo nach Texas. Also witzig, jetzt bist du quasi in meiner Heimat und ich in deiner fast.
Genau, vertauschte Rollen. Und meine Stimme ist immer noch etwas, sagen wir, angeschlagen. Ich war ja beim WM-Spiel in Houston, Deutschland gegen Curaçao. Und ich meine, dass wir gewinnen, war klar. Aber 7 Tore, ich habe gefühlt nur gejubelt und geschrien, war echt toll. Aber meine Stimme war und ist jetzt nicht ganz so begeistert davon. Das Gute ist, du hast so viel zu erzählen. Von daher nehme ich mich zurück und vielleicht erstmal, wie würdest du denn bei dem G7-Gipfel die Atmosphäre gerade beschreiben?
Also die ist auf jeden Fall erwartungsvoll, weil sich alles auf Trump natürlich konzentriert. Ja, das kann man einfach nicht abstreiten, ne? Weil er ist eben der, der aus der Reihe tanzt und man versucht eben hier den Mann, der der Wichtigste ist und der Mächtigste, den versucht man bei der Stange zu halten. Und deswegen hat man auch ganz viel so organisiert, dass halt Trump wieder nicht irgendwie ausbüchst und vielleicht doch nicht kommt oder zu früh abhaut oder da sieht man einfach schon dran, dass das, ja, dass das eben die Sache ist. Ich glaube, alle sind erstmal erleichtert, dass er überhaupt gekommen ist. Das war bis vor kurzem noch gar nicht offiziell klar, ob er wirklich kommt. Und da er ja auch noch Geburtstag hatte am Sonntag, war das ja auch alles ganz eng getaktet und da hatte er seinen großen Cage-Fight auf dem Gelände des Weißen Hauses und ist dann nachts noch in die Air Force One gestiegen, irgendwie gegen 2 Uhr nachts, glaube ich, und ist dann noch rübergeflogen. Also das ist auch für den US-Präsidenten tatsächlich ein tightes Timing.
Genau, und zwar wurde der G7-Gipfel ja deswegen sogar um einen Tag verschoben. Der war ja ursprünglich einen Tag vorher geplant und dann wegen des Geburtstags einen Tag quasi nach hinten verschoben. Wie ist denn Donald Trump bisher empfangen worden?
Ja, es gab, es war auch im Fernsehen auch zu sehen heute schon überall, glaube ich, diese Szene, dass er eben vom Gastgeber von Emmanuel Macron, mit dem er ja eine ganz besondere Beziehung, das sage ich jetzt ganz wertfrei, pflegt, begrüßt worden. Und da ist es ja mittlerweile fast schon so ein Running Gag, dass die beiden in so eine Art Handshake-Battle verfallen, weil Trump eben so hart zupackt und daraus so einen richtigen Fight macht, quasi, wer der Stärkere ist. Und da hat Macron schon diverse Male hat dagegen gehalten. Und das war auch heute wieder zu sehen. Trump hat gefühlt irgendwie diesen Cage-Fight vom Wochenende verlängert zum G7-Gipfel. Ist da wirklich, ich hatte den Eindruck, mit Adrenalin vollgepumpt hier angekommen. Weil er hat ja wirklich eine Wahnsinns-Show da abgeliefert in Washington noch. Also was war ja extrem bombastisch. Das muss man jetzt gar nicht bewerten, ob man es gut oder schlecht findet. Ich meine einfach nur, das war einfach ein gigantisches Ding. Das ist ihm bestimmt ein bisschen zu Kopf gestiegen. Und dann so hat er ihn quasi auch fast in Martial Arts Fight Manier die Pranke von Macron gegriffen und hat so richtig so ihn so richtig runtergedrückt und hat dann noch gesagt, ja, aber er muss ihm gratulieren, weil es hätte ja ein Franzose gewonnen gestern und ob Macron denn den Cage Fight geguckt hätte und Macron so, ja, habe ich geguckt, aber nicht nachts, erst morgens dann und so. Also, es war auch so ein bisschen lustig. Haha, aber es war schon klar, Trump geht's vor allem um sich und es war ihm ganz wichtig, dass hier Macron auch seine Geburtstagsshow da angeguckt hat und es ist die verlängerte Trump-Show vom Wochenende, die geht hier weiter in Evian.
Apropos Evian, wir haben diese Podcast-Folge ein bisschen nach hinten verschoben, weil, sagen wir, die Bedingungen vor Ort sind etwas schwierig für Journalistinnen und Journalisten. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen beschreiben.
Ja, es ist seit vielen Jahren so, dass weil es ja auch solche Proteste gab, die auch in gewaltsamen Ausschreitungen geendet sind, weil Globalisierungsgegner sich ja schon vor 20 Jahren in Genua oder auch schon hier gab es auch schon mal einen Gipfel in Evian, da ist in Genf alles zu Bruch gegangen und in Flammen aufgegangen. Deswegen wird eben schon lange immer ja nach Orten gesucht, die von sich aus schon sehr abgeschirmt und schwer zu erreichen sind. Und das ist eben auch dieses Mal so in Evian. Das ist hier im Hotel Royal. Das ist ja auf dem Berg, so 500 Meter von meiner Bude hier quasi entfernt, ist dieses große Anwesen-Hotel, wo das alles stattfindet. Und das sind sowieso schon so verschlungene Pfade. So, aber das ist der innerste Perimeter schon. Ich habe mich da vorhin einmal so rumgetrieben und ich kam sogar ziemlich weit, bis es dann irgendwann wirklich gar nicht mehr weiterging. Da war ich, glaube ich, 100 Meter weg vom Geschehen. Und hier kommt eigentlich gar niemand rein. So, selbst in die Stadt kommst du eigentlich nicht rein, wenn du nicht nachweisen kannst, dass du hier eine Ferienwohnung gemietet hast. Also auch normale Leute brauchen hier so einen richtigen Zugangspass. Auch die Bewohner brauchen hier so Pässe, muss man sich ganz umständlich vorher beantragen. Das haben auch viele ältere Leute dann zum Teil nicht hingekriegt. Da mussten dann geholfen werden und so. Und für die Journalisten ist das, eigentlich müsste man meinen, einfacher, weil die sollen das ja auch alles begleiten. Und das ist ja auch im Sinne der Staats- und Regierungschefs und vor allem im Sinne der Präsidentschaft von Emmanuel Macron. Aber es ist auch für uns Journalisten wirklich ein Ritt auf der Rasierklinge. So, man kriegt 1000 E-Mails und muss hier sich anmelden, da sich anmelden. Dann sagt der eine das, der andere sagt das. Und dann heißt auf einmal, das Pressezentrum ist gar nicht so nah dran, sondern viel weiter weg. Und dann darf man da wieder nicht hin. Und da muss man noch eine andere Erlaubnis holen. Also ich war heute ganz ehrlich den ersten Tag eigentlich fast nur damit beschäftigt, selber nochmal zu organisieren, dass die Logistik für mich halbwegs klar geht, so dass ich weiß, wo ich hin kann, wo nicht und dass ich da alle Badges habe. Und das Witzige ist auch, dass die amerikanische Delegation, mit der ich mitgereist bin, die hat ihr Hotel gar nicht in Evian, sondern in Genf. So, und die hatten meine Credentials. Und da musste ich quasi dann von dem Pressezentrum, weil die mein Badge nicht hatten, hätte ich wieder nach Genf fahren müssen. Dann musste ich bis beim Weißen Haus anrufen, dann haben die mein Badge zerstört, weil es muss zerstört werden, weil sonst sind zwei Badges gleichzeitig am Start. Und es ist wirklich, ich erspare euch die Details, aber es ist wirklich sehr nervenaufreibend für alle Beteiligten. Neben mir ist so eine kanadische Kollegin fast zusammengebrochen, weil sie meinte, sie könne so nicht arbeiten, sie kann ihren Job nicht machen, wenn sie hier nicht reinkommt und war dann total am Boden zerstört. Und sie macht halt seit den 90er Jahren begleitet sie Gipfel und sowas hätte sie noch nie erlebt. Ich muss sagen, man muss den Franzosen hier wirklich, aber ein bisschen die Leviten lesen. Es ist wirklich ziemlich grottig organisiert. Also es ist am Ende geht's dann irgendwie doch irgendwie, aber es ist wirklich sehr kompliqué, sage ich mal auf Französisch.
Ja, danach klingt es auf jeden Fall und vielleicht auch zur Transparenz. Das ist auch nach Mitternacht schon bei dir. Vielen, vielen Dank, dass du dir an dieser Stelle auch noch die Zeit für uns nimmst. Dann werden wir jetzt mal inhaltlich und schauen auf Trumps Deal. Die bedingungslose Öffnung der Straße von Hormuz sei beschlossene Sache, genau wie das Ende der Blockade der Meerenge durch die USA. Also Schiffe aller Art, startet eure Motoren, hat er ja gesagt. Lasst das Öl fließen. Auf 14 Punkte hätten sich der Iran und die USA geeinigt. Das offizielle Abkommen soll ja dann am Freitag unterschrieben werden. Die Frage ist ja, wie belastbar ist dieser Deal tatsächlich? So richtig, richtig viel wissen wir darüber ja noch nicht.
Genau, wir wissen erstens noch nicht so viel darüber. Es geht immer mehr durch. So, ne, beide Seiten, also Iran und USA, versuchen das natürlich auch so nach innen zu kommunizieren, ne, dass sie da auch als Sieger vom Platz gehen bei der ganzen Geschichte. Aber so ganz klar haben wir noch keine Einblicke in das schriftliche Enddokument, das aber schon elektronisch unterzeichnet sein soll. Die Frage ist nicht nur, was den Inhalt angeht, sondern die Frage ist auch generell, was dieses, ist ja ein sogenanntes Memorandum of Understanding. wie belastbar das auch als Dokument überhaupt ist. Wie belastbar sind Dokumente überhaupt in der heutigen Zeit? Ja, das steht ja auch als Frage dahinter. Aber das ist ja noch kein in dem Sinne Friedensvertrag, sondern das soll quasi erst aufeinander zugehen sein. Das ist im Prinzip ist das der Lackmustest für das, was dann wirklich kommen muss, nämlich das, was Trump ja eigentlich immer groß angekündigt hat, dass der Iran keine Atombombe haben soll und dass auch das ballistische Programm, also das Raketenprogramm, das ja auch bedrohlich ist für die Nachbarstaaten und für uns in Europa, dass das ja auch Thema sein muss. Und das ist alles so noch ausgeklammert, auch in diesem Memorandum. Und insofern, ich finde das jetzt gar nicht so negativ. Es ist ja gut, dass sich endlich was bewegt. Und viele kritisieren natürlich, ja, da kommen wir wieder zum Zustand eigentlich, der vorher schon da war. Hätten wir uns ja alles sparen können. Das stimmt zwar, aber so sind eben jetzt die Realitäten. Die Straße ist blockiert. Es ist ein Krieg entstanden. Und dass man jetzt überhaupt mal wieder quasi abrüstet oder rückbaut sozusagen, ist ein wichtiger erster Schritt. Aber das muss ich jetzt eben tatsächlich zeigen. Das ist ja tatsächlich hier auch gleich in der Nachbarschaft soll es ja unterschrieben werden. Und ja, und das soll am Freitag stattfinden. J.D. Vance soll extra ankommen, der Vizepräsident. Und Trump überlegt sich, weil der ja noch in Versailles von Macron eingeladen wurde, ob er vielleicht sogar auch noch länger bleibt und dann nicht am Donnerstag schon zurückfliegt, sondern am Freitag erst, wenn das unterzeichnet ist. Aber wie gesagt, man muss jetzt abwarten, wie auch über die Zeit, ob sich beide Seiten an dieses Agreement dann irgendwie erstmal halten. Und das ist natürlich, erstmal haben die Märkte reagiert und so, aber es muss sich jetzt erstmal zeigen, ob da Schiffe wirklich durchfahren können. Dann kann natürlich einem Kapitän oder einer Reederei nicht einfach so sagen, ja, fahr mal los. Sondern es muss ja dann wirklich irgendwelche Absicherungen auch wirklich geben. Und daran hängt ja auch wiederum, ob die Deutschen oder die Europäer unterstützend wieder auch jetzt dazugehen, weil die haben ja als Voraussetzung gesagt, wir helfen nur dann, wenn die kriegerischen Handlungen beendet sind. Also es hängt ganz viel dran und das muss ich jetzt wahrscheinlich erstmal nur über die Zeit aufzeigen. Erstmal brauchen wir das Dokument und dann muss das Dokument eingehalten werden. Und dann erst können, glaube ich, die nächsten Schritte folgen. Und deswegen, das bestimmt natürlich jetzt den Gipfel, weil das eben noch jetzt direkt vorab am Sonntag so klar kommuniziert wurde, dass das diese Woche noch stattfinden wird. Und insofern ist das das wichtigste Thema. Aber das öffnet natürlich auch eine Chance und ein Fenster für das andere große, wichtige Thema, insbesondere für die Europäer, nämlich den Ukraine-Krieg. Weil Zelensky ist hier ja auch eingeladen.
Genau, darauf kommen wir auch noch zu sprechen. Aber ganz kurz nochmal vorab, auch bevor wir noch über die europäische Rolle sprechen. Du hast es gesagt, ein wichtiger Knackpunkt ist eben ausgeklammert worden, das iranische Atomprogramm. Darüber soll dann eben später verhandelt werden. Aber da fragt sich jetzt vielleicht der ein oder andere Hörer, Hörerin, was ist denn dann überhaupt so ein Abkommen wert?
Ja, natürlich. Also ich meine, es ist halt die Frage, also das große Ziel von Trump, was er zumindest propagiert hat, war ja immer, dass der Iran niemals Nuklearwaffen besitzen soll. Und das bleibt ja auch das Ziel von den Europäern und von der ganzen Welt im Prinzip, dass das nicht geschieht. Und insofern ist das halt, wie gesagt, nur ein erster Schritt. So, also es ist halt besser als nichts. Aber dass Trump das jetzt so feiert, als der große Deal ist complete und so, das ist halt Propaganda von amerikanischer Seite, der man halt nicht einfach so Glauben schenken soll. Deswegen sind solche Kritiker oder Leute, die du jetzt gerade ansprichst, die sich da denken, was bringt das überhaupt, sind die auf jeden Fall auf der richtigen Spur. Man muss jetzt erstmal abwarten, was da geschieht. Aber es ist natürlich, es ist gut, wenn die Waffen schweigen, dann sterben keine Menschen. Es ist gut, wenn die Straße freigegeben wird, dann kann das nicht nur das Öl fließen, sondern auch die Nahrungsmittel. Dann sind die Ärmsten der Welt nicht mehr ganz so am Leiden, wie sie jetzt in den letzten Monaten waren. Und ja, aber die Folgen werden noch lange zu spüren sein, weil das einfach lange dauert, bis sich das alles wieder erholen wird. Hängt jetzt nicht nur am Ölpreis, der sinkt, sondern da muss erstmal alles wieder in Gang kommen. Und das dauert, wissen wir ja nach Corona auch, dass das so gewesen ist.
Ein großes Fragezeichen ist auch, gibt es bald ein Zoll- oder Mautsystem? Das würde die Güter natürlich verteuern. Davon spricht zumindest der Iran. Die G7 wollen das aber natürlich auf keinen Fall. Inwiefern wird auch das diskutiert bei dir vor Ort?
Das wird auf jeden Fall diskutiert. Trump hat sich da auch bemüht, wenn ich mich da richtig erinnere, in dem ersten Statement, das er auf True Social geteilt hat, hat er ja geschrieben, dazu gefügt, irgendwie eine zollfreie Befahrung oder sowas in der Art wird jetzt möglich sein und so. Also oder gebührenfrei oder so. Und das heißt, dem Trump ist auch ganz klar, dass es nicht sein kann, auch aus amerikanischer Sicht, dass der Iran jetzt da irgendwelche Zölle erhebt, Durchfahrtgebühren oder sowas. Das wäre auch für ihn ganz schlecht zu verkaufen, weil dann wäre ja ganz offensichtlich der Zustand nach seinem Eingreifen deutlich schlechter als vorher. Und dann würde er wirklich vor der versammelten Weltöffentlichkeit als Verlierer dastehen, was er jetzt eh schon trotzdem auch trotz des vermeintlichen Erfolgs schon wieder tut. Ne? Also insofern es sah eben auch die Frage, was da Oman und Iran, was da am Start ist. War ja auch schon mal im Gespräch, also Trump hat ja, glaube ich, mal angedeutet vor längerer Zeit mal, dass auch die USA an so einem System beteiligt sein könnten. Also das heißt, die USA würden dann da Gebühren auch erheben und sich das mit dem Iran irgendwie teilen. Also das war ganz krude, abstruse Ideen schon im Raum. Und das wäre natürlich auch wirklich gar nicht im Sinne der Europäer, logischerweise. Und ich glaube auch nicht, dass das im Sinne einer breiten amerikanischen Mehrheit wäre, weil das natürlich auch gar nicht dem entspricht, wie Amerikas Interessen liegen in der Region.
Und du hast es schon angesprochen, die Europäer wollen eine aktive Rolle jetzt spielen, also auf jeden Fall erst dann bei einem sicheren Frieden. Auch Deutschland will dann aktiv bei der Öffnung der Straße von Hormuz sich beteiligen, mit Minenräumboote beispielsweise. War das denn schon irgendwie Thema bei euch?
Also das war noch, also so im Detail war es noch kein Thema tatsächlich, weil Trump sich ja auch immer damit gebrüstet hat, dass er ja keine Hilfe braucht. Das ist ja immer so hin und her geschwankt zwischen, die NATO-Verbündeten, die Lausigen sind nicht da, wenn wir sie brauchen. Und als es dann hieß, ja, wir können euch doch aber hier unterstützen, und dann hieß es aber auch sofort, ja, wir brauchen euch nicht. So, es bleibt ein komisches Schlingern, wo man nicht ganz klar irgendwie weiß, was Trump jetzt überhaupt irgendwie erwartet. Der wollte halt einfach fragenlose Gefolgschaft bei einem völkerrechtswidrigen Krieg im Prinzip. Also, und deswegen ist das Ganze so kompliziert. Aber deswegen ist auch so kompliziert, ob wir da jetzt als Europäer wirklich helfen können, wenn das nicht belastbar ist, das Memorandum.
Also ein Strich ist längst nicht unter dieses Thema gesetzt. Wie will man denn Donald Trump eigentlich bei dem Gipfel bei Laune halten? Beim letzten Mal ist er ja früher abgereist.
Ja, das ist eher schon seit Jahren immer so die Frage. Also es ist jetzt dieses Mal so, das war schon vorab irgendwie bekannt geworden, dass Macron, wie gesagt, der Gipfel ist verschoben worden, natürlich, weil man auch festgestellt hat, dass Trump natürlich an dem Geburtstag Besseres vorhat, als beim G7-Gipfel zu sein, nämlich eben in dieser Kampfarena. Und ein anderes großes Thema war eben, weil Trump ja für seine Vorliebe für Prunk nicht verheimlicht, dass Macron als Inhaber, sag ich mal, vom Schloss Versailles in der Lage war, Trump auch dahin einzuladen. Also das war quasi von Anfang an die Strategie, im Anschluss an den Gipfel eine Einladung noch an Trump auszusprechen. Da, wenn du schon mal da bist, dann komm doch auf mein Schloss. So ungefähr. Und das ist eben das, wo man Trump glaubt, kriegen zu können. Und offenbar hat es auch funktioniert, weil auf dem offiziellen Plan des Weißen Hauses steht jetzt auch, dass Trump eben hier nach einer Pressekonferenz, die er Mittwoch noch geben will, abreist nach Versailles. Und da kommt aber noch was Interessantes dazu. Die Europäer oder Macron in dem Fall stellen sich jetzt gar nicht so ungeschickt an, denn wer ist noch nach Versailles offenbar eingeladen? Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky. Das heißt, es geht da nicht, also Trump wird da nicht drum rumkommen, auch noch sich über die Ukraine vielleicht unterhalten zu müssen und da nicht nur militärische Ehren als Pseudokönig genießen zu können in Versailles. Und deswegen, das ist eben immer so das Spiel, das die hier spielen, und das ist schon auch wahnsinnig spannend irgendwie anzugucken. Also es ist auch ein bisschen so Soap und ein bisschen lächerlich alles, aber wir müssen ja mit den Realitäten auch irgendwie umgehen, und Trump ist halt so, wie er ist, und wenn dann eben es auf solche Sachen ankommt, dann ist das eben so, und dann ist natürlich spannend zu gucken, ob das funktioniert, und noch funktioniert es, aber wir sind eben auch am Tag 1 und noch ist nicht viel passiert. Also wir werden sehen, ob es irgendwie klar kommt oder nicht.
Und weil du den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gerade angesprochen hast, Kanzler Merz hat ja gemeinsam mit Frankreich und Großbritannien 5 Eckpunkte für mögliche Friedensverhandlungen formuliert, die dann eben mit dem US-Präsidenten besprochen werden sollen. Wie groß sind denn da die Erwartungen und auch vor allem, wie realistisch die Umsetzung?
Also ich glaube, es ist, also die europäischen Staats- und Regierungschefs sind sich schon darüber im Klaren, dass der Präsident ja auch nur 24 Stunden hat. Und dass Trump sich schnell langweilt von bestimmten Dingen, ist auch bekannt. Und insofern ist es wirklich in dem Sinne eine gute Nachricht, dass, und deswegen versucht man Trump, glaube ich, auch ein bisschen in dem Glauben zu lassen, dass er da jetzt Erfolg gehabt hat im Iran, weil man dann eben, also gleichzeitig muss es belastbar sein, das auch, aber trotzdem versucht man ihn jetzt auch irgendwie da irgendwie zu loben, um ihm auch das Gefühl zu geben, dass wenn doch da jetzt Ruhe ist im Nahen Osten, dass sich Ruhe abzeichnet, dann könne er doch bitte vielleicht auch sich mal wieder hier rum kümmern. Also das ist ein großes Hoffen, also im Zweifelsfall, mittlerweile würde ich fast sagen, sind die Ukrainer und die Europäer am besten dran, wenn es Trump im schlimmsten Fall nur egal ist. Weil dann liefert er vielleicht weiterhin irgendwie die Intelligence, also die Geheimdienstinformationen, die wichtigsten Satelliten und so weiter, die technischen Sachen, und verkauft die amerikanischen Waffen über die Europäer an die Ukraine. Das ist besser als nix. So. Aber schlimm wäre halt, wenn er sich wirklich dagegen wenden würde. Und ich glaube, dass das jetzt eben gerade so ein Punkt ist, wo man, also man wird ihn ja nicht dazu kriegen, dass er jetzt wieder umsonst irgendwie mehr Unterstützung gibt als vorher. Aber man versucht, glaube ich, jetzt das Feld so zu bereiten, dass vielleicht die Amerikaner auch wieder ihre diplomatischen Bemühungen, die es ja ohne Zweifel gab, mit Witkoff und Kushner und Pipapo, kann man halten von was man will, aber es gab diplomatische Bemühungen, auch mit Rubio in Miami und so, Treffen mit der russischen Seite, dass da vielleicht ein bisschen mehr Zug wieder reinkommt. Aber gleichzeitig haben die Europäer auch diese Pause der Amerikaner genutzt und sind ja selber auch ein bisschen stärker in Aktion getreten. Das merkt man ja an diesen diplomatischen Vorstößen, die es jetzt zuletzt auch immer wieder gab.
Du hast einen Artikel im Vorfeld geschrieben, wir nennen es immer Vorklapp, und da meintest du, die Frage dieses G7-Gipfels lautet nicht, welche Beschlüsse gefasst werden, sondern welchen Donald Trump bekommen die anderen Staats- und Regierungschefs zu sehen. Gibt es darauf schon eine erste Antwort von dir?
Ja, also ich habe den Eindruck, dass Trump, das habe ich ja vorhin schon mal einmal gesagt, so dass ich das Gefühl habe, dass der hier vollgepumpt mit Adrenalin, damit meine ich im Prinzip mit geschwellter Brust sozusagen wegen seines 80. Geburtstags und diesem Brimborium, das er für sich selbst veranstaltet hat, ist er hier angekommen. Und ich bin ja kein Küchenpsychologe und auch kein Psychologe, aber mein Eindruck ist ein bisschen, und das teilen, glaube ich, auch die Teilnehmer hier ein bisschen, dass das auch ein ganz gefährlicher Moment ist, weil er jetzt eben auf so einem krassen Hoch ist, erwartet er eben auch, dass er auch wie ein König im Prinzip hier empfangen wird. Und da sollte man ihm jetzt vielleicht nicht querkommen, sag ich mal. Ja. Also es geht nicht darum, jetzt vor ihm zu buckeln. Das ist eine alte Diskussion. Also natürlich kann man sich auch auf die Position stellen und sagen, nee, wir geben volle Kante und dann, ja, aber was ist damit gewonnen? Das ist ja die andere Frage. Aber mein Eindruck ist, dass er eigentlich ganz gut gelaunt ist, aber halt, weil er so narzisstisch sich gerade auch gerieren konnte und damit Erfolg hatte. Und das ist aber eben, das kann wirklich nur von kurzer Dauer sein. Wenn da einer schief guckt oder vielleicht, wenn Merz jetzt irgendwie einen Kommentar macht oder so und sagt, ich hab den, da war ein Kampf und ich hab den gar nicht geguckt oder irgendwie, ich spekuliere jetzt, ja, dann kann das auch ganz schlecht ausgehen. Also man muss jetzt ganz, ganz sanft irgendwie versuchen, da diese Balance zu wahren, trotzdem genau hinzugucken, was Trump da macht und was überhaupt nicht klar geht, und mit Selbstbewusstsein auftreten, ohne ihn dabei irgendwie zu brüskieren oder in seiner Eitelkeit zu kränken. Und das ist, glaube ich, wirklich nicht einfach.
Sagt Bastian Brauns, besten Dank auch für dieses Gespräch und ganz, ganz, ganz viel Erfolg. Nochmal danke, dass du dir nach so einem Marathontag die Zeit genommen hast, und viel Erfolg, dass es nicht ganz so chaotisch wird in den nächsten Tagen. Danke dir.
Ich danke dir vielmals, aber hier kann man sich ganz toll entspannen, weil man nämlich hier aus der echten Evian-Quelle trinken kann, die sich auch hinter meinem Haus befindet.
Jetzt kann nichts mehr schief gehen.
Ja, die entspringt da aus den Gletschern. Ich habe gelernt, dass das 14 Jahre braucht, das Wasser, bis das durch das Gestein hier in Evian ankommt.
Danke dir, Bastian.
Gerne.
Journalistin Angela van Brakel analysiert Macht, Mythen und Politik im neuen Amerika. The Wild House. Das neue Amerika verstehen.
Ein All Ears on You Original Podcast.